ja, früher oder später an den Punkt kam, wo mir klar wurde, okay, ich kann nicht nur gucken, was esse ich und was für Supplements nehme ich oder sonst irgendwas, sondern zur Gesundheit gehört einfach auch mein Lifestyle dazu, und zwar zu einem sehr großen Anteil. Und ich muss einfach dahin gucken, dass ich übermüdet bin, dass ich die ganze Zeit gestresst bin, dass ich extrem geräuschempfindlich bin, aber an der Hauptstraße wohne, dass ich mein Kind und ich jeden Morgen heulen, weil sie in die Schule muss, aber es eigentlich nicht möchte, und so on. Und dann kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also es ist natürlich, war das ein langer Prozess, ne? Ich habe einfach gesagt, ab heute möchte ich anfangen, meine Weiblichkeit und mich in meinem Körper wirklich nachhaltig zu nähern.
Weiblichkeit in all ihren Formen. Ein Thema, über das man endlos reden könnte und das endlos in seinen Definitionen ist. Was es für mich ist, mag nicht dasselbe für dich sein. Es hängt damit zusammen, wo wir herkommen, unserer Kultur, unserer Religion und Kindheit. Und trotz alledem sind wir am Ende alle darin vereint. All the same, yet everyone so different. What's up, Sisters? Hier ist Nat und ich freue mich, dass du wieder beim Hugo Sisters Podcast mit dabei bist. Wir haben heute eine ganz, ganz, oh, juicy Frau. Ich kann es nicht anders sagen. Dieses Wort ist einfach, was diese Frau beschreibt. Ich liebe sie, wirklich. Ich kenne sie gar nicht richtig, aber ich kann es jetzt schon so sagen. Ich habe nämlich dieses Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, bei ihr auf der Webseite gefunden, als ich sie auf Instagram entdeckt hatte und war so, okay, die muss unbedingt bei uns in Podcast rein. Ich finde es total interessant, wie sie Weiblichkeit definiert, was sie da alles mit reinzieht. Also vor allem, wo wir herkommen, unsere Kultur, der Religion und auch was mit, das mit unserer Kindheit zu tun hat, auch unseren Ahnen. Und vielleicht hast du ja auch unsere letzte Folge schon gehört, da haben wir auch ein bisschen uns mit den Ahnen befasst. Heute geht es wirklich ein bisschen mehr um die Weiblichkeit und wo die bei uns Frauen vor allem sitzt, warum es für uns manchmal heutzutage so schwierig ist, die auch wieder richtig zu greifen, unserer Intuition zu folgen und wie wir die heilen können, um dann ein bisschen freier und mehr im Fluss auch leben zu können. Und da gehen wir eben nicht nur in jetzt so einer oberflächlichen Welt, sage ich jetzt mal, rein, sondern wir gehen auf diese Punkte drauf ein. Also auf unsere Kindheit, auf die Kultur, in der wir aufgewachsen sind, die Herkunft, wo wir herkommen, wie wir aussehen, was das alles mit uns macht, auch die Religionen, die uns umgeben, die gesellschaftlichen Strukturen. Und das ist total schön, weil sie eigentlich eine Doula ist, also eine alternative Wegbegleiterin für schwangere Frauen. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Sie beratet auch im ayurvedischen Bereich und empowert generell Frauen in eigentlich allen Lebenslagen, also ob Geburt oder Schwangerschaft, aber auch bei Trauer und generell auch bei Persönlichkeitsentwicklung, insbesondere auf dem Thema Weiblichkeit. Und was ich so schön finde an ihr und wo sie mich auch immer wieder an eine andere Podcast-Sister erinnert, vielleicht erinnerst du dich noch auch an sie, da haben wir ein schönes Gespräch mit Isabel Fröse gehabt, und zwar zum Tantra, ist, dass Desiree wirklich das verkörpert, was sie anderen Leuten mitgeben möchte. Also es ist jetzt nicht dieses so Coachen, so hier bla bla plakativ, sondern sie sagt auch selber, sie hält nicht viel von dem Wort coachen, was ich auch verstehe, sondern sie lebt das wirklich. Und wenn du auf ihren Instagram-Kanal gehst, ich bin so begeistert von diesem Kanal und ich muss auch sagen, wenn es mir nicht gut geht, gucke ich da manchmal drauf, weil mir das so viel Kraft gibt, die sie da ausstrahlt, ja, und die sie auch verkörpert. Sie ist Mama von 3 Kindern, sie hat auch eine, man würde heutzutage wahrscheinlich sagen, alternative oder unnatürliche Art und Weise ausgewählt, wie sie als Frau eben Mutter sein möchte und auch ihre Kinder erzieht, was aber wahrscheinlich früher das absolut Normalste auf der Welt war. Deswegen lass dich heute einfach mal ein bisschen von dieser Juiciness von Desiree mitreißen, dieser heilenden Kraft, die sie mitbringt, auch die Gedanken, die sie hat. Man merkt richtig, wie sie diese Gedanken nicht nur in ihrem Kopf hat, sondern die auch wirklich spürt und lebt und auch wirklich was verändert hat. Und das heißt natürlich nicht, dass das alles so super easy geht, sagt sie auch immer wieder, das ist ein großer Weg, den sie da gegangen ist, ein langer Weg, der auch nie zu Ende ist. Aber es ist so schön zu sehen, wow, so kann es sich also auch anfühlen als Frau. Und selbst wenn es einfach nur das ist, dass du dir ein bisschen Druck nimmst als Frau heute, was du alles sein sollst, machen kannst, tun lassen, bla bla bla. Da sind so viele Dinge, wo wir uns heutzutage Druck aufbauen. Und wie Desiree so schön sagt, es ist doch schon alles da. Wir haben nur vergessen, es wirklich zu fühlen und hinzugucken. Also eigentlich ist das was Großes, was du mitnehmen kannst. Und vielleicht findest du das ja heute in dir. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Desiree. Und wenn dir diese Folge oder auch generell unser Podcast gefällt, wie immer würden wir uns total freuen, wenn du ein Sterne-Rating hinterlässt, sodass wir ein bisschen mehr gepusht werden. Alright, Desiree, wir haben es geschafft. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt gedauert hat, aber das war ja gar nicht so ein krasses Hin und Her. Es ist einfach mal so untergegangen, dann bist du wieder aufgetaucht, dann hatte ich E-Mail-Probleme, dann war wieder irgendwas. Aber ich finde, es fügt sich ja immer alles so, wie es kommen soll. Und ich finde es auch geil, dass wir heute sprechen, vor allem jetzt im Hinblick einerseits, wen wir jetzt gerade bei Hugo Sisters so bei uns im Podcast hatten, welche Themen wir da behandelt haben. Und da passt du jetzt nochmal so richtig rein, weil, ich meine, wir kennen uns nicht, aber was ich bei dir von Instagram gesehen habe, ich finde, das ist einfach so, ich gehe manchmal ehrlich gesagt super gerne einfach auf dein Profil, wenn es mir schlecht geht. Weil ich finde einfach, da ist so ein schöner, juiciger Flow, also von der Energie her, die du hergibst. Und deswegen freue ich mich so krass, dass du heute bei uns bist und jetzt zu der Sisterhood mit dazugehörst. Und wir heute einfach mal quatschen, weil es sind einige Themen auf dem Tisch. Bin gespannt, wo das mit uns hingeht. Und ich freue mich, dass du da bist.
Vielen Dank. Ich freue mich auch, da zu sein. Danke für die Einladung.
Fangen wir einfach mal an mit so dem Einfachsten. Wer bist du? Ist mal eine Riesenfrage. Deswegen, ich breche sie einfach mal so ein bisschen runter. Dann kannst du ein bisschen was von dir erzählen, dass einfach unsere ZuhörerInnen ein bisschen wissen, wer du bist. Zum Beispiel, also wer bist du? Wo kommst du her? Was begeistert dich? Mit was beschäftigst du dich gerade? Ob es jetzt emotional, mental, wie auch immer ist. Was sind deine Belief Systems? Also die kleinen Fragen des Lebens.
Die kleinen Fragen. Ich habe gerade das gedacht, als man so fangen mit dem Einfachsten an, dachte ich, wow, das ist, finde ich, immer die größte Frage, das in Worte zu fassen. Ich struggle damit immer, wenn so random Leute mich fragen, so, was machst du eigentlich beruflich oder was machst du eigentlich? Ich bin immer so, wow, ich kann das nicht irgendwie in einem Satz im Smalltalk runterbrechen.
Ja.
Ich würde es irgendwie beschreiten. Aber also mein Name ist Desiree, ich bin 35 Jahre alt. Oh mein Gott, sorry.
35 Jahre alt. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Ja.
Genau, ich bin Mama von 3 Kindern an allererster Stelle. Das ist der erste und größte und liebste Job in meinem Leben. Genau, dass ich diese 3 Kinder, die sich für mich entschieden haben, ich die begleiten darf. Und daraus sind dann meine anderen Berufungen quasi entstanden, nämlich, dass ich auch Doula bin, also alternative Geburtsbegleiterin und Wegbegleiterin für Frauen in allen möglichen, aber vor allem den meist challenging Lebenslagen und Fragen. Ich mache auch Beratung mit Ayurveda, mit traditioneller indischer Medizin. Und meine Themen, die mich so beschäftigen und mich interessieren und mit denen ich immer wieder auch konfrontiert werde, sind vor allem Empowerment von Frauen, zum großen Teil auch was Geburt und Schwangerschaft angeht, weil das einfach ja eine der most vulnerable Zeiten in unserem Leben ist und auch gleichzeitig die größten Transformationen, die wir erleben dürfen als Frauen, aber auch in allen anderen Lebensbereichen und definitiv altes Wissen zu sammeln und mich damit auseinanderzusetzen. Und das geht eigentlich auch Hand in Hand miteinander, weil ich glaube, dass das, was wir Frauen am meisten brauchen, nicht irgendwas ist, was wir erlernen müssen oder irgendwas, wofür wir irgendwelche schlauen Bücher brauchen, sondern dass das alles altes Wissen ist, was bereits, ja, jede von uns bereits hat, was in uns ruht, was in uns schlummert und wir nur wieder lernen dürfen, das freizuschalten oder zu aktivieren oder in uns zu finden, weil das ganz oft eben so ein bisschen verschüttet geht unter den vielen Schichten von neuem Wissen, was wir so versuchen, uns anzueignen oder über die Zeit uns angeeignet haben oder auch durch unsere Vorfahren auf uns so überschrieben wurde, sage ich mal. Und es eigentlich nur gilt, die wieder abzutragen, um daran zu kommen, was eigentlich eh schon da ist.
Ich habe Gänsehaut. Oh, ja. Ich stimme dir so krass zu. Das ist so schön. Es ist wichtig, dass es so Menschen wie dich gibt, die diese Arbeit auch mit Frauen machen. Und ich finde auch gerade der Beruf oder die Berufung Doula etwas ganz Schönes, weil ich habe ja etwas längere Zeit in Vancouver gelebt und da ist mir Doula das allererste Mal ein Begriff gewesen. Ich kannte das vorher gar nicht. Und ich habe einige Freundinnen, die diesem Job nachgehen und auch, also auch so, wie sie sich tragen, finde ich immer so schön. Also da ist so eine ganz andere Aura mit denen. Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, oder immer noch, wenn ich mit denen quatsche, dass die was ganz Altes in sich tragen. Also jetzt nicht alt von so Alter her, sondern halt einfach so, ne, wie du schon meintest, so, wir haben alles schon irgendwie in uns und die haben da einen guten Access zu. Deswegen, vielleicht steigen wir da einfach direkt mal ein. Wir hatten zum Beispiel jetzt Christina Lunz bei uns im Podcast, die sich ja ganz viel auch für Female Rights einsetzt, feministische Außenpolitik, da ganz viel macht. Und die geht natürlich halt so politisch total ran und auch so headstrong. Und was ich aber bei dir so krass schön finde, nicht sagen, also not that I'm saying, dass du das nicht machst, aber dass du halt so eine krasse, wenn ich, also wie gesagt, wenn ich dein Instagram angucke, es ist so juicy. Und ich bin dann immer so, ich will mich auch so in meinem Körper fühlen, wie diese Frau es tut. Und ich weiß, Instagram ist nicht Reality immer, ne? Aber ich finde, da ist nochmal eine ganz andere Weiblichkeit bei dir da. Und für mich wäre es total interessant, einmal von dir zu hören, was für dich denn überhaupt Weiblichkeit ist und wie das auch eben zusammenhängt mit unseren Vorfahren, unserem Wissen und wie wir vielleicht sowas auch channeln können bei uns.
Also am Ende ist Weiblichkeit natürlich immer das, was jede einzelne Frau als das empfindet, ne? Also was empfinde ich persönlich als Weiblichkeit? Was fühlt sich für mich weiblich an? Was bedeutet das für mich selber in meiner Weiblichkeit, angekommen zu sein oder aufzugehen? Und ich weiß, dass ich da bestimmt nicht mit allen politisch aktiven Feministinnen übereinstimme, weil für mich zum Beispiel bedeutete Weiblichkeit oder auch eben meine Form von Feminismus oder Aktivismus, dass ich mich dafür entschieden habe, mit 18 Mutter zu werden und Hausfrau zu sein. Was damals an der Stelle für die meisten Frauen und gerade eben für auch feministische Frauen absolut unvorstellbar war. Also meine Oma zum Beispiel, die eine starke Feministin ist, die selber ihr Leben lang selber gearbeitet hat und für die das eine riesen Errungenschaft war in ihrer Generation. Für die war das unvorstellbar, wie ich mich dazu entscheiden kann, Hausfrau und Mutter zu sein, weil das für sie halt so ein absoluter Schritt zurück in die Unterjochung war. Aber für mich war das, für mich war es ein riesengroßer aktiver und politischer Akt, mich dafür zu entscheiden, es eben trotzdem zu machen und zu sagen, das ist meine Form von Feminismus, das ist meine Form von Weiblichkeit und in meiner Weiblichkeit eben zu sein und dann aufzugehen und angekommen zu sein. Aber jetzt allgemein gesprochen können wir ja einfach mal so, also wenn wir jetzt von weiblicher und männlicher Energie sozusagen ausgehen, die ja auch jeder in sich trägt, ne? Aber wenn wir davon mal so sprechen, dann hat Weiblichkeit und weiblich sein oder weibliche Energie sehr viel mit Weichsein zu tun, mit damit annehmen zu können, receiven zu können, empfangen zu können, was natürlich in unserer Gesellschaft, wie sie im Moment besteht, und natürlich auch in der Gesellschaft, wie sie geworden ist, gerade durch Feminismus, unglaublich schwer umzusetzen ist, weil zum Feminismus unserer Zeit gehört eben auch, dass es irgendwie inzwischen gang und gäbe geworden ist, dass Frauen neben dem Frausein, Muttersein, meistens trotzdem eben auch Hausfrau sein, eben nebenbei noch einen krassen Job haben müssen, mindestens 9-to-5 arbeiten müssen, meistens wahrscheinlich auch noch Überstunden machen müssen und noch mehr leisten müssen als ein Mann in der gleichen Position, um dann trotzdem immer noch schlechter bezahlt zu werden. Aber Es ist irgendwie so Standard geworden, dass Frauen ganz nebenbei auch noch erledigen und dass es ja Gleichberechtigung ist. Was natürlich wunderbar ist, dass wir die Möglichkeit haben, die natürlich immer da sein sollte, dass eine Frau das entscheiden darf, das zu machen. Sobald es aber halt irgendwie so ein unterschwelliger Zwang wird und es so eine Selbstverständlichkeit hat, wird es schwer, glaube ich, das miteinander zu vereinbaren. Nebenbei eben noch wirklich zu sagen, ich habe wirklich noch Zeit, mich in meiner Weiblichkeit zu nähern und wirklich, wie du gesagt hast, juicy war ein Wort, weil ich glaube, das hat viel mit Weiblichkeit zu tun, ne? Also wir als Frauen, unsere Gebärmutter wird ja auch bezeichnet als die ewigen Wasser, ne? Also wir sind Wasser, juicy, weiblich, weich. Und das sind alles so Attribute, die in die Weiblichkeit reinspielen und die in einer tendenziell sehr harten Gesellschaft oft schwer sind zu maintainen und zu pflegen.
Ich finde es total interessant, auch immer wieder zu sehen, gerade weil du jetzt gerade angesprochen hast, die harte Gesellschaft, in der wir sind. Ich nehme das auch immer so wahr. Und ich nehme auch wahr, je nachdem, an welchem Ort ich bin, dass ich mich ganz anders fühle und auch merke, da kann ich meine Weiblichkeit viel mehr ausleben und da kommt die auch viel natürlicher. Und ich merke zum Beispiel, also ich sitze jetzt hier in München, hier ist es ein Struggle. Also ich muss mir effektiv praktisch überall Sachen raussuchen, um die immer wieder zu triggern, sage ich jetzt schon fast. Und ich überlege da auch für mich immer wieder, ist das wirklich, also ich merke das bei mir, weil ich da schon so in so einer maskulinen Energie bin, so ein Kopfding, ne? So dass ich sage, wie gestern war ich bei einem Soundbath und habe mich einfach mal so richtig gehen lassen und alle Frequenzen schwingen lassen und war so richtig so, okay, something's happening, ne? Und dann bin ich auch immer nach so einer Experience so, ich würde mich eigentlich schon gerne, würde ich sagen, 80% des Tages so fühlen. Also in meinem Körper verbunden, vielleicht jetzt nicht so hart auf diesen Schwingungen drauf, ja, weil dann driftest du ja auch irgendwo ab. Aber ich merke so, okay, krass, wie kopfgesteuert ich da schon bin, dass ich sage, ich muss mir Sachen raussuchen, obwohl ja eigentlich alles in mir schon ist.
Ja.
Und das ist für mich so, was ich auch immer wieder in der Gesellschaft merke, ist, dass wir halt nach Büchern irgendwie gucken, wie können wir da noch mehr erfahren, ne? Und jetzt die Dokumentation nochmal anzugucken. Und hier geht jetzt auch nochmal dieser Aktivismus los. Bei mir passiert dann auch immer ganz schnell, weil ich mich auch schon so als eine feministische Aktivistin mit bezeichne, dieses FOMO-Gefühl. Und das kommt dann noch so on top zu dem, was du alles noch gesagt hast, was wir alles sein müssen.
Genau.
Und ich merke dann einfach irgendwann, ich gehe unter in meinem eigenen Saft oder der Saft trocknet eher aus. Also der ist gar nicht mehr juicy und flowy, sondern irgendwie mehr wie so eine trockene Wüstenerde mit Rissen, wo vielleicht mal so ein Tropfen reinkommt oder sowas. Aber ich finde das ganz, ganz schwer. Wie geht es dir damit?
Also mir ging es ganz genauso. Ich glaube, schon, wie du das vorhin auch beschrieben hast mit den Doulas oder deinen Erfahrungen mit Doulas, dass ich glaube schon, dass ich irgendwie auch großes Glück hatte, dass ich mit einer gewissen stärkeren Verbindung dazu geboren wurde irgendwie oder es geschafft habe, mir die von Anfang an irgendwie aufrecht zu erhalten. Aber natürlich bin ich auch viele Jahre lang so in diesem Gesellschaftskonstrukt vertrocknet, sozusagen, wie du das so schön, ja, es ist, ich finde es wirklich super, super passend, die Beschreibung, weil es ja einfach genauso wirklich auch ist. Ja, ich habe es ja gesagt, ich bin super früh Mutter geworden. Ich war bei meinem ersten Sohn, als er klein war, auch noch super intuitiv und echt stark darin, mir das so beizubehalten, mir sehr viel Space für mich und meine Weiblichkeit und auch meine Mutterschaft zu halten. Aber ein paar Jahre später, als ich mein zweites Kind bekommen habe und dann so ein Jahr danach, bin ich dann auch erstmal in diese typischen gesellschaftlichen Strukturen reingeraten, weil es natürlich, also der Druck auch einfach so groß war. Ja, du bist jetzt 22, du hast zwei Kinder, du hast keine Ausbildung gemacht, was soll das werden in deinem Leben, was ist dein Ziel, wo willst du hin? Und dann habe ich mich davon so sehr unter Druck setzen lassen, dass ich dann auch in eine Ausbildung gegangen bin, super viel gearbeitet habe, mich überarbeitet habe und ja, quasi so ja, zerflossen bin in diesem krassen Alltagskonstrukt, was wir uns so auferlegt haben, was natürlich auch, wie du schon gesagt hast, das überhaupt nicht dafür gemacht ist, Weiblichkeit gut zu nähren, ne? Also unsere Gesellschaft, unsere ganze Art und des Lebens, auch also Stadtleben an sich, ne? Es ist alles geprägt, wenn wir zurückgucken auf unsere Entwicklung als Gesellschaft, also Weltgesellschaft auch einfach geprägt von 1000 Jahren Patriarchat, ne? Also es sind 1000 Jahre, in denen die männliche Energie bei Weitem mehr betrachtet wurde, weitaus stärker war oder die einzige Energie war, die beachtet wurde im Erstellen all unserer Lebenskonstrukte. Also es geht hin von der Arbeitsweise bis hin zu unserer Lebensweise, ne? Dieses durchgeplante, organisierte Straßen- und Häuserkonstrukt und Blocks, die alle viereckig sind und Häuser, die Zimmer, die alle viereckig sind. Ne? Da ist wenig Platz zum Weichsein, zum Fließen und zum Beweglichsein. Und das ging mir absolut genauso, bis ich irgendwann gemerkt habe, das kann es nicht sein, so es kann nicht reichen, das ist mir einfach nicht genug. jetzt so weiterzumachen mein Leben lang, irgendwie von morgens bis abends nur zu rennen, im Prinzip immer unglücklich zu sein, weil ich immer übermüdet bin, weil ich meine Kinder kaum sehe, weil meine Kinder auch nicht zufrieden sind, weil ich die morgens irgendwie um 5 aus dem Bett reißen muss und fertig machen muss, erst in der Schule oder in der Kita abzugeben, um dann zur Arbeit zu rennen. Ja, es ist so krass, es hört sich überspitzt an, aber es ist Wahnsinn, von wie vielen Menschen und Frauen das einfach unsere Lebensrealität ist und wir denken, that's it. Also, ne, wir kriegen das im Freundeskreis nur so mit und denken, okay, das ist es einfach. Da gibt es nichts anderes.
Ja.
Und irgendwann bin ich dann Gott sei Dank wieder zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, eigentlich war ich doch mein Leben lang ein alter Rebell und wollte immer irgendwas dran ändern. Wie kann es sein, dass ich hier angekommen bin? Und mein Glück sozusagen war dann, als ich das dritte Mal versucht habe, schwanger zu werden, dass ich auf diesem Weg dann angefangen habe, mich mit alternativer Medizin auseinanderzusetzen und ja, früher oder später an den Punkt kam, wo mir klar wurde, okay, ich kann nicht nur gucken, was esse ich und was für Supplements nehme ich oder sonst irgendwas, sondern zur Gesundheit gehört einfach auch mein Lifestyle dazu und zwar zu einem sehr großen Anteil. Und ich muss einfach dahin gucken, dass ich übermüdet bin, dass ich die ganze Zeit gestresst bin, dass ich extrem geräuschempfindlich bin, aber an der Hauptstraße wohne, dass ich mein Kind und ich jeden Morgen heulen, weil sie in die Schule muss, aber es eigentlich nicht möchte und so on. Und dann kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also es ist natürlich, war das ein langer Prozess. Ne? Ich habe einfach gesagt, ab heute möchte ich anfangen, meine Weiblichkeit und mich und meinem Körper wirklich nachhaltig zu nähern. Und ich habe das dann lange Zeit in diesem Konstrukt gemacht und versucht aufzubauen, ein System aufzubauen, in dem das irgendwie möglich ist, in dem ich immer mehr Ruhe einbaue, in dem ich immer mehr Pausen einbaue, immer mehr Rituale einbaue, die mich nähern können, immer mehr nach den Bedürfnissen wirklich meiner Kinder auch schaue, also ihren eigenen Bedürfnissen und nicht denen, von denen wir denken, dass Kinder sie haben, sondern denen, die sie wirklich selber von sich aus haben. Und genauso das eben auch bei mir zu machen, mal zu schauen, was ist wirklich mein Bedürfnis, wenn ich nicht darüber nachdenke, was ich jetzt machen muss, was noch anstehen würde oder was irgendjemand anderes denkt, was ich bräuchte, weil ich eigentlich noch mehr trainieren müsste oder sonst irgendwas, sondern so, wonach fühle ich mich eigentlich wirklich? Und wenn wir anfangen, uns das zu fragen, merken wir ganz schnell, dass wir das meistens gar nicht wissen, dass es meistens auch gar nicht mehr wirklich klar ist, was davon ist wirklich meine Intuition und was davon ist irgendeine Angststimme auf irgendeinem Layer, die schon so tief in uns drin ist, dass sie zur eigenen Stimme wird oder Stimmen von außen, die zur eigenen Stimme werden. Und je länger ich daran gearbeitet habe, umso klarer wurde mir, so schön das war, auch schon, dass in diesem System ganz viel zu ändern, dass es einfach nicht reicht und dass für mich ganz klar ist, dass ich einen riesengroßen Schritt aus diesem ganzen System machen muss, um wirklich an dieses Level an Ruhe und Raum zu kommen, den ich für mich selber einfach brauche. Und vor allem für meine Kinder, ganz klar. Ne? Also jetzt war natürlich mein größter Ansporn, dass ich mir immer gesagt habe, was würde ich mir für meine Kinder wünschen? Was möchte ich, wie die mit sich umgehen später, wenn sie älter werden, wenn sie größer werden, wenn sie rausgehen in diese Welt? Welche Verbindung wünsche ich mir für die? Und wenn das ist, was ich mir wünsche, dann muss ich jetzt daran arbeiten, das auch vorzuleben.
Voll schön. Noch eine krasse Aufgabe. Chapeau. Also, es ist jetzt, ich bin hier gerade echt so in so einem Gedankenwirr. Ich bin so, wie hat sie das gemacht? Ich habe keine Kinder und ich struggle schon. Und wenn ich jetzt noch Verantwortung für 3 Kids hätte, ach du Scheiße. Und dann dachte ich mir auch so, wie schön, dass du das auch mit so einer ganzen Ruhe und so einem Selbstbewusstsein gerade sagen kannst. Weil ich kenne das bei mir, wenn ich einfach mal so sage, hey Leute, auch im Arbeitsalltag, ja, so sage, ich nehme mir jetzt mal eine Pause oder ich mache gerade eine Ausbildung zu einer Breathwork-Coachin, ne, so dass ich jetzt einfach mal irgendwie eine halbe Stunde Breathwork mache, ich merke, ich bin nicht aligned, ich muss runterkommen, dann kommt immer erstmal so ein Kommentar wie, ach ja, da gönnt sich ja jemand, ach, hast du die Zeit oder so, ne, oder auch von meinem Vater, ganz oft kommen dann auch immer so Sachen, ach, ein Päuschen gönnt die feine Dame sich. Ich finde das total interessant, dass immer diese weiblichen Züge auch mit was so negativen, gönnerhaftes, luxuriöses zu tun haben. Und ich kriege da schon wie teilweise selber ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann so eine Pause machen will. Mhm. Oder ich werde auch sauer, wenn ich sie dann nicht mache. Also es ist dann immer so ein innerer Struggle, mit Woman, mach jetzt diese Pause und Woman, warum hast du die Pause nicht richtig genossen oder gemacht? Oder teilweise kann ich mich auch gar nicht, also weil ich es halt merke, ich weiß auch, ich bin jemand, ich bin sehr getrieben, ich habe High Energy, wo ich jetzt auch gemerkt habe, in den 3 Wochen mit Corona, keine Bewegung ist nicht gut für mich und meine Gedanken. Aber dieses sich fallen lassen, also es wird immer leichter jetzt, weil ich auch merke, so Breath hilft mir einfach krass viel, diese Arbeit mit dem Atem, auch Musik schon immer, weil ich auch aus dem Tanz komme, sich andere Musik, wirklich weibliche, ruhige Musik auch so zu geben, aber ich merke dieses sich einfach mal so fallen lassen, erstmal wird es krass diskriminiert und es ist so, okay, nur die lazy people gönnen sich eine Pause und so weiter, ne? Und da so mental so dran zu bleiben und zu sagen, nee, ich mach das jetzt, aber deswegen meinte ich auch gerade so Chapeau, weil ich echt, ich habe da echt Hochachtung vor dir, dass du das dann so für dich durchziehst. Und klar, da wird es jeden Tag mal wieder ein Struggle oder sowas geben, ne? Es läuft ja nicht alles 1A, aber das auch noch mit Kids zu machen, also da denke ich jetzt gerade, geil, wenn ich dann Kinder habe, kriege ich das ja vielleicht dann auch mal hin.
Natürlich, ja, das kann jeder hinkriegen und das heißt nicht, dass ich frei davon bin, ne? Das ist bei mir genauso und das darf ja auch sein und auch da wieder, ne, wenn wir den Blick darauf legen, wo wir herkommen, wie diese ganze Gesellschaft, in der wir jetzt leben, aufgebaut wurde. Es muss uns vollkommen klar sein, dass wenn wir alle nicht diesen krassen Druck hätten, der sich äußert, wenn Leute dir diese Kommentare geben, das ist ja nicht wirklich eine Reaktion auf das, was du machst, sondern eigentlich eine Reaktion darauf, was das in ihnen selber auslöst, ne? Und was da bei ihnen selber auslöst. Und wenn wir alle diesen Druck nicht hätten, dass dann unser gesamtes System nicht funktionieren würde, ne? Das gesamte, unser gesamtes modernes kapitalistisches System würde nicht aufgehen, wenn wir jetzt alle auf einmal super entspannt und zufrieden und so wären und das Gefühl, wir brauchen gar nichts mehr, weil dann würden wir nichts mehr kaufen und dann wären wir nicht mehr krank und bräuchten keine Medikamente mehr und dann würden unsere gesamten Industrien, auf denen wir basieren, einfach zusammenbrechen. Ne? Das ist
voll.
Ein Fakt und genauso umgekehrt dürfen wir halt auch sehen, wie tiefsitzend das ist, wie lange das schon nicht nur in uns, sondern auch schon dann in unsere Mütter reingeprügelt wurde quasi oder den auferlegt wurde und dementsprechend dürfen wir da auch sanft mit uns selber sein und uns sagen, es ist okay, dass es nicht von heute auf morgen klappt, das abzulegen, weil einfach mit Blick darauf, wie lange es gebraucht hat, dass wir das so aufgenommen haben, dürfen wir uns auch mehr Zeit geben, um da wieder rauszukommen oder das wieder zu verlernen. Ne? Es darf ein aktiver Prozess sein, in dem wir immer wieder rein investieren dürfen, immer wieder in uns selbst investieren dürfen und daran wachsen können. Aber es ist definitiv ein Prozess. Und genau wie du sagst, ich struggle auch noch heute damit. Bei mir hatte es zum Beispiel auch damit zu tun, dass ich mich super rigoros von sehr vielen Leuten auch getrennt habe, auch den Kontakt mit Familienmitgliedern sehr extrem eingeschränkt habe an den Stellen, wo das einfach nicht aufgeht, ohne dass man ständig wieder in super negative Spiralen und diese Mangelgefühle reinkommt. Und auch da wieder, ne, für mich und aber halt auch für meine Kinder, ne, einfach immer wieder ganz klar zu sagen, mit aller Liebe lasse ich auch Dinge los oder lasse ich auch Menschen los oder ziehe da ganz klare Linien, wenn es nicht möglich ist, das in Fülle zu gestalten und mit Fülle und in Fülle und in ganz viel Liebe und Verständnis miteinander sich da zu begegnen.
Ja, nee, es ist auch total wichtig. Also das ist jetzt in meinem Weg oder Fluss der Weiblichkeit auch so der Fall. Also ich merke auch, dass ich immer wieder mit Menschen anecke, auch mit Familienmitgliedern, die auch teilweise den Prozess vielleicht gar nicht richtig verstehen, wo ich gerade bin. Und dann bin ich voll oft am Anfang noch in so eine Erklärbär-Geschichte so reingegangen. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich so rechtfertigen und nochmal sagen, warum das so ist und alles erklären. Und andererseits, wenn du dann anfängst, so woke zu werden und so erleuchtet zu werden, ne, dann willst du es auch irgendwie so, dass alle auf einmal erleuchtet sind. Und da musste ich mich dann auch so zurückhalten, so, okay, jeder ist auf seinem eigenen Weg und man muss einfach gucken, ne. Und ich finde das auch schön, dass du jetzt auch gerade nochmal unsere Herkunft angesprochen hast, ne? Also ich lese gerade ganz viele schamanische Bücher, insbesondere von Schamanen aus Afrika, Kenia gerade besonders. Und ich finde das total interessant, wo ich immer wieder das Buch weglege und denke, krass, was ist eigentlich mit unserer Gesellschaft passiert, dass wir so eine Distanz zu Ritualen haben, dass wir so eine Distanz zu unserer Familie auch entwickelt haben. Also dieses so Community-Denken, wir sind ja mehr so im Netzwerk-Denken, wer tut einem gerade was Gutes und wer kann einem gut was gebrauchen. Und ich denke jedes Mal wieder so, auch so, weißt du, dieses Verspielte mit Aberglauben zum Beispiel, ja, oder auch diese Wertschätzung von unseren Ancestors oder Vorfahren und das auch zu würdigen. Also das, finde ich, ist gar nicht mehr wirklich vorhanden bei uns. Also es kommt jetzt so nach und nach wieder durch so einen Lifestyle-Flip hier, aber ich merke das immer wieder, auch wenn ich merke, wie ich dann zwar zum Beispiel, wenn ich mal über meine Omi spreche, dass ich immer so sage, ach, die ist jetzt alt, die weiß auch nicht mehr, so dass man das so abtut, ne? Und dass halt auch gerade dieses Age-Bias, also je jünger, desto schlauer bist du im Prinzip, so ganz vorherrschend auch bei mir ist, obwohl man eigentlich so denkt, hey, gut, ich kannte jetzt meine Opas beide leider gar nicht, aber auch alles, was vor meiner Oma oder Omi war, kannte ich auch nicht. Und ich weiß auch gar nicht viel darüber. Also ich frage dann immer mal nach, aber ich merke dann auch, da ist auch nicht mehr so viel Wissen über deren, also die Oma meiner Oma dann und so weiter da. Und das geht alles so ein bisschen verloren. Und ich finde das total schade, weil da ist ja so ganz viel, natürlich DNA, aber auch so Trauma oder was dich halt auch ausmacht zu dem Menschen, der oder die du jetzt gerade bist, ne?
Absolut, absolut. Du hast es vorhin gesagt, und das ist so eine Frage, die ich echt immer wieder mir stelle und auch oft anderen Leuten mitgebe, so, where did we go wrong? Also wo ist eigentlich dieser Wesen, an dem so wir irgendwie furchtbar falsch abgebogen sind und einfach irgendwie uns total verkalkuliert haben bei all unseren vielen Vorstellungen von Reichtum und Wohlstand und Entwicklung. Wir einfach vergessen haben, dass wir auch einfach Lebewesen sind, die einfach Grundbedürfnisse haben, die einfach vollkommen außer Acht gelassen werden. Und auf der anderen Seite, so sprachlos mich das immer macht und wie viele Fragen das in mir aufwirft. Auf der anderen Seite, wenn wir es uns angucken, ist es so simpel, wie es nur sein kann. Ich sage es immer als Beispiel, wenn du dir eine Pflanze kaufen gehst, wenn du jetzt in einen Blumenladen gehst und du kaufst dir eine Topfpflanze, dann kriegst du dazu einen Zettel und da steht drauf, halb schattig, alle zwei Tage so und so viel gießen, besprühen, was auch immer, und dann machst du das. So, das heißt, für eine Topfpflanze kriegen wir es hin, genauso wenn du dir ein Tier holst, ne, wird inzwischen super viel Wert darauf gelegt, beschäftige dich damit, guck, wie wird der artgerecht gehalten, was braucht der, was auch immer. Für uns selber sind wir so fern davon, wie es nur irgendwie geht, habe ich das Gefühl, weil die Antwort ist eigentlich so einfach und ich merke das immer wieder in Kontakt mit anderen Menschen, also wenn Menschen allein schon in Kontakt mit uns kommen, also mit meinen Kindern und mir und sehen, wie wir zusammenleben und Leute Zeit mit uns verbringen, dass die jetzt mal wieder sagen, wow, ich finde das so krass, es fühlt sich irgendwie so gut an, so die Energie, die ihr so miteinander habt, wie ihr so miteinander seid, dass ihr so die ganze Zeit, so den ganzen Tag miteinander verbringt, das ist ja für Leute total unvorstellbar. Das hatte ich schon immer auf dem Spielplatz, als meine Tochter irgendwie 3 war, waren immer alles so, oh Gott, hast du keinen Kita-Platz bekommen? Nein, die geht nicht in die Kita. Wieso das nicht? Ja, weil ich mein Kind bekommen habe, um ein Kind zu haben. So, dann waren die immer so, Gott, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen. Da haben wirklich, es war die erste Reaktion von wirklich 90% der Mütter, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, und das sind viele, wenn man in Berlin ein Kind hat auf dem Spielplatz, war, oh Gott, wie krass, voll toll, aber ich wüsste gar nicht, was ich mit meinem Kind machen soll den ganzen Tag. Ich wüsste gar nicht, wie ich das aushalten soll. Die waren einfach super ehrlich und super offen und super vulnerable in dem Moment, haben sich gezeigt. Aber also, wie gesagt, auf der einen Seite voll schön, dass sie es geschafft haben, weil ich anscheinend ihnen irgendwie so das Gefühl gegeben habe, dass es auch okay ist. Aber auf der anderen Seite, wie krass, dass wir einfach das Gefühl haben, wir können nicht Zeit mit unserer Familie verbringen, weil wir es nicht ertragen, ne? Weil wir es einfach nicht mehr gewohnt sind mit unseren Kindern. Genau, wie du gerade gesagt hast, in die andere Richtung mit unseren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Und ich denke, dass das ein riesengroßer Teil davon ist, where we did wrong or where we went wrong, dass wir einfach aufgehört haben, in Verbindung zu leben. Und das bezieht sich auf alles, ne? Das bezieht sich auf unsere Familie, auf unsere Kinder, auf unsere Ahnen, die wir in diesem Leben noch erleben dürfen, dass wir nicht mehr in Verbindung zu unseren Familien stehen, dass wir nicht mehr in Verbindung zur Natur stehen. Also ich merke es bei mir immer wieder so krass. Und ja, also ich rede nicht mehr so viel darüber, wie ich das Gefühl habe. Ich bin da wie dieser verrückte Hippie-Braut, die immer davon redet, dass ich sofort nicht mehr schlafen kann, sobald ich in Berlin ankomme. Ne? Also es ist egal, wo ich bin. Also überall, wo wir sind oder waren, wenn wir reisen, sind wir eigentlich immer irgendwo sehr weit weg von irgendwelchen Städtelärm. Also immer irgendwo wirklich in der Natur, irgendwo im Dschungel. Wo man keine Autos hört nachts, wo man kein indirektes Licht irgendwie abbekommt von Straßenlaternen oder sonst irgendwas, wo es wirklich nachts dunkel und still ist und zwar vollkommen, wo man dem Mond und der Sonne ausgesetzt ist, wo man die Sterne sieht, wo man dem Wetter ausgesetzt ist, wo man dem Wind ausgesetzt ist, wo man barfuß läuft und laufen kann, wo man irgendwo Wasser in der Nähe hat. Und so verrückt und so New Age das klingt, das ist letztendlich das älteste Wissen und das normal sollte das Normalste der Welt sein. Wenn wir zurückgucken, wir reden jetzt, wie du gesagt hast, jetzt durch so diese New Age Bewegung wird es jetzt irgendwie wieder interessant, ja. Altes Wissen, Schamanismus. Wir müssen nicht so weit gehen, an Schamanismus oder irgendwelche Pflanzenheilkunde oder sonst irgendwas zu denken, sondern einfach nur zu überlegen, wie haben die Menschen lange vor uns gelebt? Da brauchten die keine Bücher für, da brauchten die auch keinen Schamanen für, um zu wissen, dass ein junger Mensch sich ein Haus baut auf dem Boden möglichst. Ja. Auch nicht mit Ecken, sondern wahrscheinlich ist es rund, wahrscheinlich ist es aus natürlichen Materialien. Und morgens steht er auf und geht raus und hat seine Hände in der Erde und im Wasser, weil er Wasser holen muss, für sich selber, zum Waschen, zum Kochen, zum Pflanzen gießen, was auch immer. Die natürlichsten Dinge und am Ende, wie gesagt, kann man es so overall zusammenfassen als Verbindung. Uns fehlt das Leben in Verbindung und zwar auf allen Ebenen.
Das hast du jetzt gerade echt schön gesagt. Das ist zwar echt traurig, mir wird gerade so ein bisschen schlecht, aber es ist leider echt so. Ich finde es ganz schrecklich. Also ich frage mich ganz oft diese Frage, what happened? So, wo war dieser Punkt? Und dann, ich hatte mal so eine Freundin, die hat gefragt, wenn du eine Zeitmaschine hättest, wo würdest du hinreisen wollen? Mhm. Und ich war immer so, ich würde gern an diesen Punkt reisen, so wo dieser Moment war, dass irgendjemand beschlossen hat, fuck this, wir machen jetzt alles anders und wir machen nicht mehr den Flow und es zählt jetzt nur noch das und es ist natürlich eine Entwicklung. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich den ausschlaggebenden Punkt gab. Und andererseits haben ja auch wir Menschen, ich meine, wir haben ja auch ein ziemlich krasses Gehirn, was wir ja auch gelernt haben zu nutzen und wir haben ganz tolle Innovationen aufgebaut, aber ich merke es jetzt auch mit diesen ganzen KIs, ja, wenn ich so ChatGPT und sowas höre, wo ich mir echt so denke, so, nee, Leute, merkt ihr eigentlich, dass wir so viel Zeug kreieren, dass wir verblöden und dass wir auch einfach nutzlos werden? Und das ist ja auch sowas, was der Mensch eigentlich ist, ne? So wir machen ja Nutzer, ob wir jetzt was anbauen oder ein Haus bauen, uns um Kinder kümmern, unsere schöpferischen Kräfte halt auch in dem Sinne so sozial halt, ne, aufzuziehen. Und ich bin jedes Mal wieder so von dieser Entwicklung von Technologie, die ja durch Menschen kommt, entsetzt und es macht mir auch Angst. Aber nicht in dem Sinne, dass jetzt Roboter auf einmal die Welt irgendwie einnehmen, sondern ich denke mir echt nur so, hey, warum gucken wir nicht auf uns? Das ist genauso, wie wenn ich auch immer nicht verstehe, warum gehen wir die ganze Zeit ins Weltall raus und gucken irgendwie, was auf dem Mars geht und können wir da leben und vielleicht jetzt doch bei der Venus. Und natürlich ist es interessant, diese anderen Planeten zu sehen, aber wie krass ist es, dass wir unseren eigenen Planeten überhaupt nicht kennen und auch direkt überlegen, wie können wir noch einen anderen Planeten verdrecken, weil den haben wir ja gerade schon abgenutzt. So, wir brauchen eine Alternative, anstelle mal zu gucken, schaffen wir da noch was? Wir sind so viele Menschen auf der Welt, irgendwie was umzustellen und einfach mal aus uns wieder raus zu schöpfen und diese richtige so Schöpferkraft in uns auch zu spüren, weil ich glaube auch, Männer haben eine Schöpferkraft in sich, zwar nicht so wie wir Frauen, aber natürlich so, wir haben alle dieses so etwas bilden in uns, etwas kreieren. Und wenn wir halt Kreativität auch wieder zulassen würden, glaube ich, wäre da auch viel, viel mehr möglich, meiner Meinung nach, in einer guten Welt. Mal so dahingestellt.
Definitiv, ja. Und vor allem auch wegzukommen davon, dass wir immer das Gefühl haben, wir müssen irgendwie noch mehr lernen und noch mehr erfinden und noch mehr entdecken und rausfinden, um dann irgendwie so den goldenen Schlüssel zu finden und zu realisieren, als Gesellschaft, genauso wie wir das vorhin auch mit der Weiblichkeit schon hatten, dass das Wissen ja da ist. Es wäre so simpel. Es ist das Simpelste und Einfachste überhaupt. Es ist halt nur unglaublich schwer, von da, wo wir jetzt gerade stehen, wieder zurückzuschauen und uns darauf einzulassen und dann wirklich diese Schritte zu gehen, die nötig sind, um dahin zu kommen.
Ja, voll. Du hast bei dir auf der Webseite so eine richtig, richtig schöne, oder auf Instagram war das, glaube ich, Herkunft geht weiter als das, was wir kennen. Und das hat mich richtig, richtig berührt. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen, weil wir haben es jetzt schon so leicht angehauen, aber Herkunft ist ja jetzt nicht nur örtlich bedingt oder kulturell, sondern, also für mich, wie gesagt, ich glaube sehr daran, dass Trauma über mehrere Generationen weitergegeben wird, genauso aber auch wie Eigenschaften oder Freude oder irgendwie sowas. Und wenn wir das ja gar nicht alles kennen, weil wir uns gar nicht mehr damit beschäftigen oder heutzutage auch Stammbäume einfach nicht mehr wirklich existieren oder gepflegt werden, sage ich mal so. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, also Herkunft war, glaube ich, für mich schon immer ein großes Thema. Alleine dadurch, dass ich als schwarze Person in Deutschland groß geworden bin, den größten Teil meines Lebens. Also meine Mutter ist Deutsche, hat chinesische Wurzeln, aber ist hier geboren und aufgewachsen. Und mein Vater kam aus dem Kongo. Und wie gesagt, ich bin den größten Teil meines Lebens hier aufgewachsen und auch den größten Teil meines Lebens in einer komplett weißen Familie aufgewachsen. Und auch in einem, also im damals in Ostberlin. Das heißt, ich war nicht nur in meiner Familie, sondern eigentlich im gesamten Umfeld die einzige schwarze Person oder auch überhaupt Person of Color in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, das war einfach schon ganz notgedrungen immer das erste Thema, weil es einfach so offensichtlich ist, weil es einfach so, ich konnte es nicht verstecken und es war ein Riesenthema, weil es auch einfach so selten war und für ganz viele Leute das erste Mal war, dass sie irgendwie Kontakt mit einer Person of Color hatten. Das heißt, es war eigentlich ständiges Thema. Es war einfach immer diese Frage, wo kommst du her? Das war einfach immer die erste Frage, die ich quasi gehört habe von Menschen, meine gesamte Kindheit und Jugend über. Und im Umkehrschluss war es für mich unglaublich schwer und ein unglaublich großes Thema, weil ich quasi keine Verbindung zu meiner Familie in Afrika hatte. Wir waren im Kongo, meine Mutter war mit mir im Kongo, als ich sehr klein war und ich hatte nichts als Fotos, ich hatte keine aktiven Erinnerungen selber daran, hatte aber spannenderweise auch schon immer, also in mir drin habe ich immer gedacht, ich muss jetzt warten, bis ich erwachsen bin und dann gehe ich zurück nach Afrika. Das war für mich irgendwie immer klar, das war immer so, stand einfach so für mich fest, was natürlich auch illusorisch und utopisch war, ne? Aber das war für mich, hatte so diese ganz starke Verbindung dazu. Und auf der anderen Seite hatte ich überhaupt keine Verbindung, um irgendwie Leuten das zu geben, was sie auch erwartet haben von mir, wenn sie mich fragen, ne? Wo kommst du her? Was ist deine Herkunft? So, das heißt, ich musste einfach super früh anfangen, mich damit sehr viel auseinanderzusetzen mit dem Thema Herkunft, ob ich wollte oder nicht. Wurde immer wieder damit konfrontiert und ich bin auch ganz viele verschiedene Phasen durchlaufen. Es gab Phasen, in denen ich einfach gar keinen Bock mehr hatte, darüber zu reden und nur gesagt habe, ich komme aus Berlin, ich bin Deutsche, was soll ich dir sagen? Du gerne machen möchtest. Es gab auch ganz viele Phasen, wo ich super stark daran war, zu sagen, ich komme aus dem Kongo, weil erstens, das weiß ich sowieso, das ist, was du hören willst und das ist, warum du fragst, weil du mich so wahrnimmst, wie du mich wahrnimmst, wie du mich siehst und weil es natürlich auch Teil meiner Herkunft ist, mit der ich mich auch sehr stark identifiziere. Aber es war definitiv einfach ständig ein sehr großes Thema und es war ein sehr langer Weg und ein steiniger Weg mit vielen Ups und Downs, wie gesagt, auch in beide Richtungen, für mich rauszufinden, was das für mich eigentlich wirklich selber bedeutet. Ne? Wenn all das weg ist, also Stimmen und Fragen und Wahrnehmung und auch Schmerz und Verletzungen, der damit zusammenhängt, in alle Richtungen.
Klar.
Was empfinde ich eigentlich als meine Herkunft? Was ist für mich eigentlich, wo fühle ich mich zugehörig? Was ich im Außen letztendlich nie wirklich bekommen habe, weil es wird sich daran nichts ändern, selbst wenn wir jetzt natürlich sich super viel geändert hat, aber am Ende des Tages, ich werde immer eine schwarze Person im weißen Land bleiben. Und genauso, als ich 18 war, bin ich sofort nach Afrika gegangen, zurück in Kongo gegangen. Und da werde ich immer die Weiße bleiben, weil die Leute sehen mir an, dass ich europäisch sozialisiert bin, selbst wenn ich nicht gar nicht auffallen würde. Sie sehen es sofort an. Wenn ich im Auto die Straße runterfahre, dann laufen die Kinder im Auto nebenbei und sagen, Mundele, Mundele, die Weiße ist da. So. Das heißt, im Außen habe ich da lange nachgesucht. Natürlich in gewissen Dingen immer wieder fündig geworden, aber im Großen und Ganzen wurde es mir nie abgenommen, sage ich mal, dass ich wirklich zu dem Punkt gekommen bin, dass ich gesagt wurde, so, hier bist du zu Hause, hier ist es okay, es ist einfach, ne, wie bist du wie alle anderen. Und es wird es halt auch nicht geben. Und dementsprechend habe ich dann auch durch meine Kinder eigentlich natürlich dann irgendwann verstanden, zu Hause ist das, was ich daraus mache. Ne? Als Mutter habe ich ja dann auch die Verantwortung dafür, aber eben auch nicht nur die Verantwortung, sondern eben auch die Chance, es jetzt zu kreieren selber und zu sagen, ich bin euer Zuhause, wir sind unser Zuhause und Herkunft und Zuhause ist das, was wir wollen, dass es ist. Und ja, genau so ist es dann quasi entstanden, dieses Zitat auch entstanden, dass ich irgendwann verstanden habe und natürlich hört es auch jedem auf, der sich mit dem Studium von so altem Wissen beschäftigt, dass es in ganz vielen Dingen miteinander übereinstimmt. Es gibt einfach gewisse Dinge, die uns in unserem Sein und in unserem Gefühl von Ankommen bestärken und festigen, gewisse Rituale, Abläufe, Routinen, die uns einfach helfen, uns gut und angekommen zu fühlen. Und das heißt, Herkunft muss nicht immer nur irgendwas sein, was auf irgendeinem Papier steht oder uns anzusehen ist, sondern es darf auch das sein, was wir empfinden, wenn wir barfuß durch unseren Garten laufen oder wenn wir alle gemeinsam irgendwie eine Kerze anzünden und zusammensitzen und zusammen sind. Das ja, darf auch sein.
Oh Gott. Mich macht das immer so wütend. Ich habe nämlich auch einen Freund, der auch schwarz ist und der ist hier in München und hier sticht er natürlich auch die ganze Zeit raus und der Schauspieler und er wird auch noch mit dem anderen männlichen schwarzen Schauspieler aus dieser Ecke hier verwechselt die ganze Zeit, wo ich auch immer wieder so da sitze und kurz davor bin, diesen Presseleuten einen aggressiven Brief zu schreiben, weil ich mir echt so denke, it's not that hard, ne? Und dann sagt er aber auch, also sein Vater wohnt in Südafrika und meint dann auch immer, wenn er dahin geht, dann wird er auch immer als Deutscher angesehen. Aber weil er halt auch diese Kultur und dieses so, wir Deutschen sind einfach nicht in unserem Körper, das muss man einfach mal sagen. Ja, wir sind in unserem Kopf, wir sind effizient. Und als ich jetzt auch in Südafrika war, habe ich gemerkt, alle sind viel mehr in ihren Körpern drin. Da ist eine viel krassere Verbundenheit auch schon durch die Stimme, weil viel gesungen wird natürlich auch. Man ist jetzt pauschal gesagt, aber hier in Deutschland kannst du dir ja nicht vorstellen, dass jemand mal einfach auf der Straße singen anfängt. Ja? Oder colorful irgendwie mit ganz vielen bunten Klamotten rausgeht. Ja? Also das ist ja schon so, die Person fällt auf. Wir wollen ja alle immer schön so runter und Scheuklappen und bloß nicht auffallen, weil dann könnten wir angreifbar sein und oh mein Gott. Deswegen finde ich das so ganz interessant, weil ich finde Herkunft, und das merke ich auch immer, ich habe mir ganz oft die Frage gestellt, so, was ist eigentlich dieses Zuhause? Und ich fand das auch schön, dass du jetzt gesagt hast, so, du kannst ein Zuhause für deine Kinder sein. Zuhause ist auch ein Gefühl, du kannst das mit Ritualen bestärken. Und ich kann dir auch gar nicht genau sagen, warum ich schon als kleines Mädchen habe ich immer gedacht, ich wäre adoptiert. Ich war immer so, was, also irgendwie passt hier irgendwas nicht. Und das war nicht, weil meine Eltern nicht nett zu mir waren oder mich nicht geliebt haben. Aber ich habe immer gedacht, ich bin irgendwie anders und irgendwie passe ich hier nicht so richtig rein und ich fühle mich hier nicht wohl. Und als wir dann als ich dann wieder nach Vancouver da gegangen bin, habe ich echt gemerkt, krass, hier fühlt es sich auch ganz anders an. Ich habe ein ganz anderes Körpergefühl, ich habe ein ganz anderes Bewusstsein. Da kam auch meine Weiblichkeit auf einmal so ganz natürlich einfach wieder hoch. Und es war, wurde auch, ich meine, in Vancouver wird das natürlich auch gelebt, ne? Aber ich merke immer wieder, dass wir so Identitätsstruggles haben,
jetzt nochmal auf einer ganz anderen Ebene, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, aber dass wir, was du am Anfang auch meintest, dieses, wir müssen Mutter sein, wir müssen aber auch den Job haben und wir müssen noch Freizeit haben und Hobbys und wir sollen aber noch irgendwie gewissermaßen aussehen, ob es jetzt fitnessmäßig ist oder vom Gesicht her oder Schminke. Deswegen gibt es 30.000 Schönheitsoperationen, die auch auf uns Frauen zugeschnitten sind. Dann sollen wir natürlich noch einen Freundeskreis haben, am besten noch eine gesunde Partnerschaft irgendwie führen. Der Haushalt sollte gut aussehen. So, ich komme schon nicht mehr klar.
Ein paar Hobbys dürfen auch nicht fehlen, weil man muss sich auch weiterbilden.
Genau. Ja. Richtig. Man sollte sich auch noch bilden irgendwie vielleicht. Und ich merke, dass ich mit ganz vielen Freundinnen, also ich bin jetzt, werde jetzt 33, dass ich mit ganz vielen Freundinnen meiner Altersgruppe diese Gespräche habe. So, wer soll ich eigentlich sein? Ich kann nicht mehr. Ich bin außer Atem. Ich weiß nicht, wer ich sein soll. Meine Eltern erwarten das von mir, aber ich fühle mich vielmehr so, aber ich will die auch nicht enttäuschen. Aber irgendwie enttäusche ich mich ja auch. Und jetzt kommt noch das mit dem Job dazu. Und die wollen nochmal, dass ich ganz anders bin. Mhm. Und ich versuche dann immer so zu sagen, so, okay, atme erstmal so aus. Center. Let's find a little ground here. Und dann immer dieses so, was spürst du denn? Was möchtest du denn? Mhm. Weil ich bin ein firm believer, dass wenn du etwas spürst, wirklich tief in dir und dem auch nachgehst, dann werden andere es auch akzeptieren. Mhm. Vielleicht nicht so, wie du es gerne hättest, aber je mehr du von etwas überzeugt bist, desto mehr transportiert das ja auch nach außen. Mhm. Und deswegen, ich habe das Buch von Sarah Nuro gelesen, weil das halt Roots hieß. Ich wusste gar nicht, dass sie jetzt so krass auf ihre Nuro Women und Kaffee noch eingeht. Aber mich hat das mit den Roots so krass angesprochen, weil ich das auch so schön fand, dass sie hatte da so geschrieben, in einer gewissen Weise quält man sich, wenn man versucht, sich einer Kultur oder einem Land eindeutig zugehörig zu fühlen. Mhm. Und ich spüre das so. Ich meine, sie ist jetzt auch eine Person of Color, ist noch ein ganz anderes Thema, da will ich mich auch gar nicht gleichstellen. Aber ich merke auch immer wieder, ich gehöre hier nicht nach Deutschland. Und hätte ich das Geld und hätte ich das Visum, würde ich auch wieder nach Kanada gehen. Mhm. Und dann sind da halt so viele Sachen. Und dann kommen immer wieder Fragen auf Grenzen. Wer kam eigentlich mit dieser Idee? Also so, dass man sagt, du bist deutsch, du bist aus dem Kongo, du bist aus Frankreich, du bist aus Amerika und dass wir da so Stempel alle drauf kriegen. Obwohl, wenn man einfach mal so denkt, wir haben alle Hände und Füße, wir haben alle Augen, wir haben alle Nasen und Münder, wir sehen eigentlich alle irgendwie so von der Form gleich aus. Wir sind doch alle gleich. So, come on. Und dann sind wir alle wieder anders in unseren own unique ways, ne? Mhm. Und das ist sowas, wo ich jetzt immer mehr, weil ich mich sehr viel eben mit diesem Thema Herkunft und was heißt es, zu Hause zu sein, auch in sich zu Hause zu fühlen. Und das ist so der Punkt, wo ich jetzt angekommen bin, wo viel Wut auch natürlich wieder mit dabei ist, wo ich dann auch immer wieder denke, okay, das muss ja auch irgendwo herkommen. Vielleicht ist das so bei meinen Ancestors irgendwo auch schon mal platziert gewesen. Und da versuche ich jetzt gerade reinzugucken, um einfach auch zu verstehen oder um irgendwas zu lösen oder so, ne? Aber ja, die große Frage, wie kommen wir raus aus diesem System, das uns so kaputt macht und uns nur noch in Gedanken hält und frustriert lässt und hier oben in der Brust atmen lässt und nicht mehr im Bauch und so. Unser Root Chakra ist gar nicht mehr so aktiv.
Ja, ja, ich glaube, am Ende darf das eine schöne Balance aus Zeit und Geduld und Prozess, also Zulassen der Prozesse und des Prozesses und auf der anderen Seite den Mut zu rabiaten Entscheidungen sein, ne? Die Balance aus beidem darf da mitspielen. Ich habe vorhin daran gedacht, du hast an irgendeinem Punkt gesagt, da wird dir richtig schlecht bei, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, wird dir richtig schlecht dabei. Mhm. Und dann hab ich gedacht, ja, auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil des Prozesses, dass es erstmal so unangenehm werden muss, dass wir zu dem Punkt kommen zu merken, das ist es irgendwie alles nicht wert. Ich habe ehrlich gesagt auch daran gedacht, wenn ich dich gerade so sehe mit deinem ordentlich sortierten Bücherregal hinter dir.
Das ist witzig, oder? Ja.
Nein, das ist super schön. Also ich dachte am Anfang, als du so, als es der Bildschirm anging, dachte ich so, wow, voll schön. Ich habe seit 4 Jahren ja auch kein Zuhause wirklich, ne? Also ich habe keine Wohnung mehr gehabt, seit 4 Jahren keine Feste, die ich wirklich einrichten konnte. Und ich mache das super gerne. Aber eben auch zu dem Punkt zu kommen, zu merken, brauche ich das wirklich alles? Muss das immer so well organized sein? Oder könnte ich es eigentlich auch alles weghauen und morgen irgendwo hinreisen? vielleicht nicht nach Kanada, aber woanders hin. Aber ja, dass wir uns einfach, dass wir uns Zeit und Ruhe und Muße geben für all die Prozesse, die so passieren, für all die kleinen Schritte, dass wir ganz viel schaffen, sanft mit uns zu sein, Verständnis für uns selbst zu haben, uns Raum zu geben für alles, was bis dahin hochkommt, ne? Für all den Schmerz, für all die unangenehmen Emotionen, für all die Angst, für all die, die Momente, wo wir es nicht schaffen, für uns selber einzustehen, das trotzdem mit ganz viel ja, Sanftheit und ganz viel Liebe zu sehen und anzunehmen und zuzulassen. Und auf der anderen Seite dann eben auch, je mehr wir daran wachsen, wenn wir merken, es ist Zeit und es ist so unangenehm, dass ich ready dafür bin, Schritte zu machen, dann eben auch einfach schaffen, also ich sage immer gerne, die Augen zuzumachen und erstmal zu springen, dann zu überlegen, wo wir landen. Aber einfach uns mal das rauszunehmen, zu sagen, ich kann auch einfach mal manchmal vielleicht drauf scheißen, was irgendjemand darüber denkt oder wie es irgendjemandem geht. Natürlich ist es immer schön, alle anderen Menschen trotzdem mit Liebe und Verständnis und Mitgefühl zu sehen und denen auch zu begegnen, ja, und das zu erklären. Aber am Ende ist es mein Leben und mir muss es gut gehen damit. Und vielleicht mache ich dann eben auch einfach manchmal große Schritte und traue mich einfach und mache es einfach und denke danach drüber nach, ob dann vielleicht irgendjemand irgendwas denkt oder mein Job oder irgendwas. Weil weiter geht es immer, ne? Das ist das, was wir eigentlich alle gelernt haben im Leben. All die schlimmen, schrecklichen Sachen, von denen wir dachten, dass sie passieren, also vor denen wir immer Angst hatten, die dann mal passiert sind, die waren dann in dem Moment schlimm und danach geht es halt aber irgendwie weiter, ne? Also egal, wie enttäuscht dann irgendwie jemand ist oder egal, ob man dann einen Job verliert, dann kommt ein neuer Job und dann wird es wahrscheinlich der nächste sein, der für dich einfach ist, dann ist es der nächste Schritt in deiner persönlichen Entwicklung oder selbst wenn man Menschen verliert durch solche Sachen, dann waren das vielleicht Menschen, die mit denen man eine sehr gute Zeit hat und die man mit ganz viel Liebe aber auch gehen lassen darf, weil man dann eben bereit ist für neue Begegnungen und die selber auch. Das heißt, ja, so eine gesunde Balance aus den beiden Extremen, glaube ich, würde uns gut tun.
Ja, das hast du richtig schön gesagt. Jede Tür, die sich schließt, öffnet eine neue. Merke ich auch gerade. Ich sehe das immer wie so ein Kinosaal, weil ich aus dem Film komme und dann ist es mal so, einer geht raus aufs Klo, ein Sitz ist frei, etwas Neues kann kommen. vielleicht noch so zum Abschluss, das hattest du nicht ganz am Anfang erwähnt und ich glaube, das wäre total interessant, weil auch viele unserer ZuhörerInnen schwanger sind gerade, witzigerweise, oder auch gerade Kinder kriegen oder auch ihr drittes Kind gerade kriegen und wir da immer wieder Feedback bekommen, so, wir wollen da ein bisschen mehr zu hören. Und du hast jetzt am Anfang so schön gesagt, die Schwangerschaft und auch das Muttersein, das ist sowas, was wir als Frauen natürlich erleben dürfen und das macht es hat so eine transformative Form. Magst du da vielleicht nochmal ganz kurz einen Einblick geben, was das für dich für eine Transformation war, körperlich, mental, was es einfach mit dir gemacht hat oder warum du auf diesen Schluss gekommen bist?
Ja, also wie gesagt, ich hatte unfassbar großes Glück oder war irgendwie unglaublich gesegnet, dass ich irgendwie selbst in Zeiten, als mir das alles noch nicht so bewusst war, mit einer sehr starken Intuition irgendwie beschenkt war und auch das Leben mich echt vor sehr vielen Dingen bewahrt hat, auch gerade in Bezug auf Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft, die echt viel schlechter hätten laufen können sozusagen. Ich hatte das große Glück, dass ich all meine drei Geburten sehr selbstbestimmt erleben durfte, obwohl ich in einem Krankenhaus war, was mir damals noch nicht bewusst war, wie selten dieses Glück eigentlich ist, in einem Krankenhaus so eine unbeschwerte und selbstbestimmte Geburt ohne irgendwie stärkere Verletzungen zu erleben. Und natürlich hat es mich jedes Mal, und also es ist auch das, was ich immer wieder erfahre mit allen Frauen, die ich begleiten darf und auch allen Frauen in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis, dass es egal ist, wie viele Kinder wir bekommen, mit jedem Kind wieder dürfen wir auch einen ganz neuen Wissensschatz irgendwie in unser Leben empfangen. Jedes Kind kommt mit seiner einzigartigen Seele, auch mit einem einzigartigen Learning irgendwie zu uns. Es ist immer wieder so, dass sich meistens das schon in der Schwangerschaft sehr klar abzeichnet, in welche Richtung das geht. Und dann, wenn das Kind da ist, dann nochmal so endgültig entfaltet nach der Geburt oder auch durch die Geburt, dass wir in irgendeinem Bereich unseres Lebens oder in irgendeine Richtung, aber auch natürlich ganzheitlich uns nochmal irgendwie komplett neu erfinden dürfen, unglaublich viel dazulernen dürfen und das Kind auch immer so ja eine Art Spiegelfunktion für uns mitbringt, über einen ganz bestimmten Teil von uns, der vorher noch nicht so gut, den wir noch nicht so gut ergründen konnten vorher meistens. Und ja, ich finde es unglaublich spannend und gleichzeitig auch erschreckend, wie weit wir auch, was Geburt angeht, in der Gesellschaft von uns selbst entfernt wurden, von unserer Intuition, von unserem ureigenen Wissen, was jede Frau einfach in sich trägt, dadurch, dass sie als Frau geboren wurde und eine Gebärmutter in sich trägt und fähig ist, Kinder zu tragen und in diese Welt zu setzen. Dass damit einhergeht, dass unser Körper höchstwahrscheinlich bis auf einen super winzig kleinen Anteil an irgendwelchen Sonderfällen oder Vorerkrankungen wissen würde, was er zu tun hat, sobald dieses Kind entschieden hat, auf die Welt zu kommen. Und wie schrecklich sich das dramatisiert hat, dadurch, dass wir das abgegeben haben an andere, daran, dass andere über uns entscheiden, über unsere Körper entscheiden, über unsere Kinder entscheiden. Es zieht sich auch weiter durch, durch die Mutterschaft, nicht nur bei der Geburt, aber eben vor allem bei der Geburt. Also es ist einfach so extrem einschneidend, aber natürlich auch, auch auf die Mutterschaft bezogen, dass wir unsere Kinder meistens sehr früh abgeben müssen und damit auch sehr viel darüber, also sehr viel abgeben darüber, wie unsere Kinder eigentlich groß werden, wie viel wir eigentlich noch davon mitbekommen, wie viel wir eigentlich wissen, zu was für Menschen sie heranwachsen. Und dann ganz oft eben auch ja später dann auf irgendeine Art und Weise die Quittung dafür bekommen und merken, dass man sich irgendwie, was du ja auch gesagt hast, ne, dass man das Gefühl hat, man kennt seine Eltern und Großeltern gar nicht so gut, man hat irgendwie gar nichts miteinander zu tun gehabt, weil man einfach so ein distanziertes Leben miteinander führt. Und das war eben etwas, was mir von Anfang an eigentlich irgendwie klar war, obwohl ich damals noch nicht so, also eigentlich überhaupt nicht bewusst darin war. Ich habe mein erstes Kind vor 16 Jahren bekommen, da war dieses ganze Thema natürliche Geburt und war alles noch gar kein Thema.
Not on the table,
Not at all. Aber irgendwie, wie gesagt, hatte ich das große Glück, dass ich dann eben doch eine sehr, sehr natürliche und sehr selbstbestimmte Geburt erfahren durfte. Es war wirklich, ja, man kann es jetzt Glück oder Fügung nennen, aber in einem sehr unwahrscheinlichen Setting trotzdem das große Glück hatte. Und danach einfach noch bockig und Teenager genug war zu sagen, ich habe dieses Kind geboren. Ich lag 3 Tage lang in den Wehen. Ich habe dieses Kind geboren und niemand sonst wird irgendwie darüber entscheiden, wie dieses Kind aufwächst, außer mir. Und deswegen habe ich mich eben danach für sehr viele Dinge entschieden, die jetzt inzwischen interessante Themen geworden sind, aber wie gesagt, damals noch überhaupt nicht Thema waren, so wie Langzeitstillen, so wie Familienbett, so wie Attachment Parenting würde man es wahrscheinlich heute nennen, aber wie gesagt, es waren damals keine Themen, die so irgendwie Thema waren, gesellschaftlich, und auch keine Themen, zu denen ich mich vorher belesen hatte, sondern das war einfach, dass war ich an einem Punkt noch vollkommen unbewusst so verbunden mit dem, was wahrscheinlich einfach das Natürlichste der Welt ist, nämlich dass mein Kind in meinem Bett schläft, dass ich stille, wenn mein Kind gestillt werden möchte, dass ich mich auf ihn verlasse, auf sein Gefühl, auf seine Intuition und genauso auf mein eigenes, und ihn so 4 Jahre lang Vollzeit begleitet habe, 4,5 Jahre lang, bevor er dann ganz kurz in die Kita gekommen ist, vor der Schule quasi. Und das war für mich auf jeden Fall eine Erfahrung, die mein Leben vollkommen verändert hat, weil ich damals eben auch erfahren habe, also erstens erfahren habe, was ich selber, über was für eine Kraft ich einfach verfüge. Nicht nur nach diese unglaublich zehrende und lange Geburt, die ich überstanden habe und danach aufgestanden bin und wieder topfit war und einfach da rausmarschiert bin, als ob nichts gewesen wäre. wie gesagt, sehr unwahrscheinlich war, sondern eben auch, dass ich gesehen habe, wie sich mein Kind entwickelt hat und das vergleichen konnte mit anderen Kindern, die ich um mich herum erleben durfte, hier in der Stadt oder in Berlin, und sehen konnte, dass es da definitiv Unterschiede gibt und dass ich das Gefühl habe, dass es sich da irgendwas richtig anfühlt. Und inzwischen würde ich da natürlich noch für weitergehen. Also wie gesagt, es war mir damals nicht bewusst, aber dass natürlich ja alles, was wir in unseren Organismus geben, das wäre das Beispiel mit der Pflanze vorhin, alles, was wir in unseren Organismus geben, wird hat ein Outcome. Ne? Also es hat Aktion, Reaktion, alles, was wir erleben, alles, was wir aber auch zu uns nehmen, hat Auswirkungen auf uns und natürlich noch mal viel, viel mehr als kleines Kind, als Säugling, als Kleinkind. Aber wie gesagt, inzwischen würde ich da auch so weit gehen, die Geburt auch mit einzubeziehen, ne? Was für einen Start wir in dieses Leben haben, auf was für eine Art und Weise wir die Welt in die Welt eintreten dürfen auf dieser Seite hier, beeinflusst unser Dasein. Und ich darf das auch immer wieder beobachten bei den Geburten, die ich begleite, dass man das von Anfang an beobachten kann, ne? Dass man sehen kann, je nachdem, wie die Geburt verläuft, kann man da schon ganz früh erkennen, wie sich das auf Babys auswirkt einfach, ne? Dass es eine ganz starke Auswirkung hat, nicht nur emotional, sondern eben auch wirklich körperlich aufs Wohlbefinden der Kinder. Und auch da wieder, da geht es jetzt nicht darum, irgendjemand und vor allem nicht uns Frauen oder die Mütter zu blamen dafür, wenn es nicht gut gelaufen ist, sondern einfach dieses Bewusstsein in uns zu schaffen oder wieder zu erwecken, dass es Teil, also Geburt ist Teil unseres Lebensweges, es ist Teil unserer Lebenserfahrung, es ist genau wie jedes andere Event in unserem Leben, wird es irgendwo in unserem Körper gespeichert und hat Auswirkungen auf unser Sein und wir dürfen da hingucken und wir dürfen das wissen und uns mit diesem Wissen verbinden und gucken, wie wir mit dem, was da ist, bestmöglich arbeiten können. Ne? Das heißt nicht, dass wenn man eine sehr übergriffige und nicht selbstbestimmte Geburtserfahrung hat, heißt es nicht, dass dein Kind deswegen jetzt verloren ist oder es ist ganz schrecklich. Sonst heißt einfach nur, du darfst es sehen, du darfst es anerkennen, du darfst dich damit auseinandersetzen und du darfst dir und deinem Kind aber ganz viel Raum schaffen, um damit zu arbeiten, um das aufzulösen, um das auszuleiten, um das auszugleichen sozusagen. Und dafür gibt es zum Glück ganz viele tolle Hilfsmittel, mit denen man arbeiten kann. Und genau andersrum natürlich noch viel besser, wenn man auf dieses Thema stößt, solange man noch schwanger ist oder noch nicht schwanger ist, noch besser. Bevor man schwanger ist oder bevor man es plant, schwanger zu werden, können wir ganz, ganz viel Arbeit mit uns selber machen. Und auch da wieder, ne, natürlich auf körperlicher Ebene, auf emotionaler Ebene, auf spiritueller Ebene, um zu schauen, wie möchte ich aufgestellt sein, um schwanger zu werden, wie möchte ich aufgestellt sein, um dann in die Geburt reinzugehen. Und welche Werkzeuge eigne ich mir an, um diese Erfahrung in meine Hand zu nehmen, um selber wieder in die Selbstbestimmung zu kommen, um zu sagen, das ist meine Geburt und so möchte ich, dass meine Geburt aussieht und so bereite ich mich darauf vor, um durch diese Geburt zu gehen und diese Geburtserfahrung zu kreieren, die ich mir wünsche. Genau.
Richtig schön. Ach, das ist schön. Also, falls ihr auch so angetan seid, ich war jetzt gerade schon so, ich habe zwar keinen Freund, aber falls ich mal schwanger wäre, muss ich mich unbedingt bei dir melden.
Das ist auch nicht immer notwendig dafür inzwischen.
Ja, stimmt auch. Wir sind ja hier in der modernen Welt. Nee, aber wir werden alles von dir verlinken. Also, falls man Lust hat, mit dir zu arbeiten, entweder als Doula, aber du coachst ja auch, wie ich es verstanden habe, im Weiblichkeitsbereich, oder? Sonst kannst du das ja auch noch mal gerade kurz sagen, wie man mit dir arbeiten kann, weil da sind ja so viele Touchpoints, was man mit dir zusammen erleben darf.
Genau, ja, ich mag das Wort Coachen immer nicht so gerne, aber ich begleite Frauen in so ziemlich allen Lebenslagen. Tatsächlich hat sich so rauskristallisiert sehr viel Trennungsbegleitung auch, sowohl in der Vorbereitung, also meistens kommen die Frauen dann eher noch so um Beratung bezogen auf ihre Partnerschaft sozusagen zu bekommen oder eine Wegbegleitung durch schwierige Zeiten der Partnerschaft, was sich dann eben oft zu einer Trennungsbegleitung entwickelt, durch die verschiedenen Phasen der Trennung. Aber auch, ja, man könnte das jetzt so zusammenfassen, einfach über Verbindung zur eigenen Urkraft wieder, ne? Also da benutze ich auch viel Wissen aus dem Ayurveda. Ich versuche aber oder benutze es auch gerne nicht so medizinisch, wie es eigentlich aufgebaut ist, einfach als allgemeine Werkzeugkiste, um sich mit seiner Weiblichkeit wieder zu verbinden, um eben in den Alltag genau diese Entschleunigung zu bringen von mehr Ritual, mehr Ruhe, mehr Zeit zum Weichsein und für Fluss. Genau. Ansonsten machst du Doula-Begleitung für die Geburten, aber auch sehr viel ganzheitliche Geburtsvorbereitung, was ich persönlich fast noch wichtiger finde als die Doula-Begleitung an sich, weil auch da wieder die Vorbereitung auf die Geburt findet ja in der Frau statt, in der Schwangeren. Und am Ende ist das immer das Wichtigste für uns, wie wir in die Geburt reingehen, wie sind wir aufgestellt zu dem Zeitpunkt, von welchem Punkt aus gehen wir in diese Geburtserfahrung rein und wie sicher sind wir aufgestellt, mit den Dingen, die wir wissen, dass wir sie einladen wollen in unsere Geschichte oder in unsere Geburt. Deswegen finde ich das immer fast noch wichtiger als dann die eigentliche Geburtsbegleitung, was natürlich auch absolut wichtig und essentiell sein sollte. Aber ich sage es einfach immer gern dazu, weil ich auch sehr viel mit Frauen oft online arbeite, weil ich ja auch nicht immer am gleichen Ort bin
Klar.
und auch da immer wieder die Erfahrung mache, je besser die Frauen vorbereitet sind, je mehr Zeit sie darin investiert haben, wirklich sich ganzheitlich auf die Geburt vorzubereiten, umso besser ist der Outcome der Geburt, egal ob ich dann wirklich bei der Geburt dabei sein kann oder nicht. Genau, ich mache aber auch nur ayurvedische Beratung, ganzheitliche ayurvedische Beratung, alles, was mit dem Thema Weiblichkeit zu tun hat. Ja, alles
Das ist ein guter Startpunkt mit dir.
das ist alles so im Fluss der Dinge und deswegen hatte ich vorhin auch gelacht, als du gesagt hast, wir starten mit der einfachsten Frage, weil jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen habe ich mich super viel auf den Gebärmutterschmuck konzentriert. Ich mache ja so, auch so Bauchketten mit Steinen, um die Gebärmutter zu schützen oder zu unterstützen, wo auch immer die Frauen gerade stehen. Und in den letzten Wochen hatte sich das ergeben, dass ich super viel damit gearbeitet habe. Und hätte mich da jemand gefragt, hätte ich sagen müssen, ich bin Schmuckkünstlerin, das Ding hat ein Atelier und mach Schmuck und verkauft ihn. Dann gibt es andere Phasen, wo ich von einer Geburt zur nächsten renne, gefühlt oder nur am Laptop hänge, weil ich mit meinem Online-Kurs beschäftigt bin. Ich mache auch einen Online-Kurs für Frauen, um zurück in diese Urkraft zu finden. Und dann gibt es halt Wochen, wo ich dann nur am Laptop sitze und mega intensiv mit der Kursbetreuung beschäftigt bin. Das ist halt das, wofür ich das alles gemacht habe, dass das mein Leben im Fluss sein darf. Ne? Genau dieser Weiblichkeit und dieser Flexibilität, dass es eben nicht starr und festgelegt ist auf eine bestimmte Sache, sondern dass ich die Freiheit habe und den Spielraum, um zu sagen, ich darf hinfühlen, was sich gerade gut anfühlt, ich darf offen sein für das, was kommt und genau die richtigen Dinge und Menschen in mein Leben einladen und mich darauf vertrauen. Und darauf vertrauen, dass es genauso kommt, wie es kommen soll. So wie mit uns heute.
Ja, so schön. Das Leben ist doch auch viel zu lang und vielschichtig, um nur eine Rolle anzunehmen. Und es gibt sowieso nicht alle Rolle. Alles hängt ja miteinander zusammen, wie man das jetzt so schön bei dir gesehen hat. Und noch das, und das kommt auch noch dazu, und daraus ergibt sich dann. Aber so ist es. Wenn man sich einmal dem Fluss hingibt, oder manche nennen es ja auch Momentum, dann öffnen sich auf einmal so Pforten, die man irgendwie vorher gar nicht für möglich gehalten hätte.
Absolut.
Ja. Desiree, vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Ich bin ganz warm. Ich freue mich jetzt auch gerade richtig. Ich glaube, ich atme jetzt noch mal eine halbe Stunde, bevor ich meinen Tag hier weiterführe.
Hey,
super. Das soll noch mal richtig channeln. I love it. Vielen, vielen Dank dir.
Ich danke dir.